Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe der Rohrpost, des offiziellen Minecore-Podcasts. Mein Name, wie immer, Florian Dittert und ich begrüße herzlich wieder meinen Moderatorenkollegen, den Michael.
Hallo Florian. Wen haben wir denn heute dabei?
Ja, ja. Zwei illustre Gäste im Keller quasi.
Ja.
Ja. Wir haben die Örtlichkeit der Aufnahme gewechselt und was extra für
was
euch
für ein
beide.
Thema haben wir heute?
Ja, ich glaube, das können die beiden, oder das erschließt sich dann draus, wenn die beiden sich vielleicht kurz vorgestellt haben und was sie hier auch im Unternehmen so tun.
Okay, wollen wir mal mit einem anfangen, der schon mal da war.
Ja, Tom.
Ja, mein Name ist Tom Zeiler. Ich bin bei Minecore seit, glaube ich, 21 Jahren. Beschäftige mich da ein bisschen was mit Technologie. Das heißt, das ist alles, was so technisch angehaucht ist und nichts mit der Produktion zu tun hat. Da so ziemlich alles, vor allem das, was kein anderer machen will. Was in den letzten Jahren da so ein bisschen dazu kam, sind alles so Energiethemen. Wie kann man es einsparen? Wie kann man denn vielleicht sich da ein bisschen besser aufstellen? Das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige.
Okay, das war schon...
Das ging schon zumindest in die Richtung
mal,
am Schluss.
Was für ein Thema das noch wird. Ja? Und ja. Wer ist denn da noch da?
Ja, hi, ich bin der Patrick Rienes. Bin noch nicht so lange wie der Tom da, also es wird jetzt bald ein Jahr. Meine Aufgabenstellung ist Projektleiter Energie. Zusätzlich kam noch das Nachhaltigkeitsthema jetzt so nach und nach auf, womit ich mich jetzt im Moment sehr mit beschäftige.
Deswegen auch das grüne Hemd.
Natürlich.
Ja, jetzt verstehe ich. Okay. Anscheinend geht es heute um Energie und Nachhaltigkeit.
Ist gut möglich, ja.
Ich meine, wir haben ja dank unserer optimalen Präsentation nach außen sehr viel dazu schon auch nach außen getragen, also hinsichtlich Windrad. Und das seid ja ihr zwei auf jeden Fall auch mit dabei und auch bei dem ganzen Stromthema. Tom, da erstmal auch die Frage an dich. Du hast ja sehr bald mit dem Thema angefangen und hast ja dann auch eine Kennzahl dazu erfunden. Das warst ja du, glaube ich, oder?
Ja, die ist, glaube ich, auf meinem Mist gewachsen.
Ja. Wann war eigentlich oder warum bist du zu dem Punkt gekommen? Weil Strom war ja eigentlich mal langweilig.
Das war, würde ich sagen, langweilig. Und so 2013, 2014 haben wir mal so angefangen, darüber nachzudenken. Da ging es darum, ob wir so eine DIN EN ISO 50001 machen wollen. Das nennt sich Energiemanagement. Das war damals für uns nicht verpflichtend, aber dann hätten wir irgendwas anderes, was Ähnliches tun müssen. Und dann hat man damals beschlossen, wir fangen damit an. Und das war eigentlich so der Anfang, weil diese Norm sich damit beschäftigt, ja, wie kannst du Energie sparen? Und du musst da auch immer konkrete Werte haben. Also das heißt, es ist eigentlich so, dass vorgesehen ist, dass du jedes Jahr besser wirst. Und das haben wir dann so gestartet.
Was heißt besser?
Besser heißt, du brauchst weniger Energie. Und da war auch die Idee, du brauchst Kennzahlen. Und da war bei uns dann naheliegend, okay, wir machen Kunststoffrohre. Und auf was beziehen wir das? Auf Meterrohr ist ziemlich doof, weil es gibt schwere Rohre, es gibt leichte Rohre. Also haben wir gesagt, wir machen das auf Kilorohr. Das heißt, wir haben dann beschlossen, wir nehmen als Kennzahl, wie viel Energie brauche ich pro Kilo Rohr. Und so ist unsere Kennzahl, Energiekennzahl in Kilowattstunden pro Kilogramm entstanden.
Unabhängig ob PE, PP, PA oder ähnliches, sondern alles über einen Kamm geschert.
Alles über einen Kamm geschert und egal, ob es ein Wellrohr, ein Glattrohr oder was wir auch sonst so treiben, was die Art von Rohr ist.
Okay. Und dann bist du dann irgendwann vor knapp einem Jahr dazukommen und ja, bist wahrscheinlich schon seit frühester Kindheit immer aufs Thema Strom unterwegs gewesen. Oder wie kommt man dann dazu? Wie kommt man dann da rein? Gerade jetzt auch mit dem Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde oder auch jetzt mit dem Projektmanagement und auch sehr stark ja alles bei uns vom Strom getrieben. Wie bist du da reingeschubt worden, Patrick?
Ja, natürlich seit meiner Kindheit beschäftige ich mich natürlich mit Nachhaltigkeit, Strom. Wer kennt es nicht von daheim?
Ja.
Also bei uns daheim kam dann mal irgendwann eine PV-Anlage aufs Dach.
Okay.
Da hat man sich mal ein bisschen mit beschäftigt natürlich. Wie funktioniert das? Was macht man da? Warum macht man das überhaupt? Ja, und dann kam das so nach und nach. Und ja, Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile ein Riesenthema geworden. Ich schaue schon selbst, dass ich möglichst nachhaltig lebe. Also mit Ernährungsformen und sonstigen Sachen einfach okay. größtmöglichst.
Oh oh. Lass sie mir raus.
Ja, ja. Schwieriges Thema. Ja, aber auch aufs Auto verzichten, mal öfters mit dem Fahrrad. Also ich fahre auch mit dem Fahrrad auf die Arbeit.
Auch einfach hierher heute? Nee.
Mit dem Tom zusammen natürlich
Fahrgemeinschaft. Auch effizient.
Tandem.
Auch effizient.
Genau, also und so kam das so nach und nach bei mir auf und dann, als ich mich bei Minecore beworben habe, war ja das Windrad schon ja so ein bisschen im Gespräch und ja, da wurde ich dann so nach und nach reingeführt in das Thema, da kam dann auch der Stromeinkauf dazu, da ja das letzte Jahr geprägt von dem Krieg, ja, die Strompreise etwas durch die Decke gingen, musste man sich auch dementsprechend intensiv damit beschäftigen.
Aber jetzt gerade sowas wie Stromeinkauf, das war ja auch insgesamt für uns ist ja Strom die wichtigste Energieform, die wir zuführen nach und auch von den Kostenfaktoren jetzt nach dem Rohmaterial wahrscheinlich sogar relativ gleich danach einer der größten Einflussfaktoren. Früher haben wir Strom gekauft, da warst du jetzt auch, ja, wirst wahrscheinlich nur Geschichten davon Griech erzählt haben, aber früher heißt ja in dem Fall vor 2, 3, 4 Jahren, es ist verhandelt worden, es ist ein Strompreis ausgemacht worden und der hat dann für 1 oder 2 Jahre gegolten und das Thema war fertig. Und jetzt, wenn ich das so am Rande mitbekomme, was da bei dir jetzt abgeht, Patrick, du kaufst dann irgendwelche lustigen Tranchen, die irgendwie ein bisschen davon und ein bisschen davon. Warum ist das jetzt alles so kompliziert?
Ja, was heißt, es ist so kompliziert? Es hängt einfach von vielen Faktoren ab. Der Strompreis wird über die Börse gehandelt. Und das hat einfach verschiedene Faktoren, zum Beispiel die AKWs in Frankreich, dass die teilweise nicht gelaufen sind, dass Niedrigwasser am Rhein war, konnten wir keine Kohleenergie erzeugen und so lauter so kleine Geschichten, die den Preis immer mehr zum Schwanken gebracht haben. Und natürlich dann der Gaspreis, der ging ja richtig durch die Decke und das hat dem Strompreis nicht sehr gut getan, um es mal so zu sagen.
Und warum, weil früher, ich sag mal, Niedrigwasser am Rhein und ähnliches, solche Themen gab es ja sicherlich vorher auch schon. Trotzdem war da ja eine deutlich andere Stabilität drin. Liegt es auch daran, weil wir mittlerweile mehr verbrauchen oder muss man sich einfach anders aufstellen, weil der ganze Markt komplexer und differenzierter geworden ist? Weil früher hat es gewirkt, als würde man zu den Stadtwerken gehen und sagt, ey Mensch, was kostet ein Kilowatt? Ja, und dann wird was ausgemacht und dann ist einfach gut, Hand drauf. Ne? Und dann ist es, so hat es zumindest gewirkt. Strom, Tom, korrigier mich, war bis auf die Menge, die man verbraucht, vom Preis her keine wirkliche Kalkulationsvariable. Das war relativ konstant. Da haben wir jetzt wenig drüber gesprochen sogar. Verbrauch schon, aber nicht über den Kilowattpreis. Der war
Preis ist natürlich schon gestiegen jetzt so seit 2013, 2014, aber halt im Jahr um 5-10%. Also es war schon dauernd eine Steigerung da. Dann gab es mal so eine Delle, da wurde es mal rum relativ günstig. So 2019 rum, 2020. Und ja, dann kam der Krieg in der Ukraine. Sage ich mal, ein Mangel, russisches Gas gab es nicht mehr. Was der Patrick vorhin schon gesagt hat, die Geschichten da in Frankreich, dass die Atomstromkraftwerke nicht mehr liefen, sondern dass die in Deutschland sich fleißig eingekauft haben. Und dann haben natürlich auch noch einige gedacht, na ja, wenn schon der Markt mal gut steht, dann nehmen wir auch mal den einen oder anderen Euro mit. Das sieht man jetzt, wenn man sich die Ergebnisse von den Stromerzeugern anschaut. Die waren zumindest alle sehr positiv im Jahr 2022.
Auch wo dann ja diese was Übergewinnsteuer oder ähnliches dann da ja auch theoretisch dann greifen soll. Ne?
Die soll jetzt irgendwann mal auch greifen. Da kann man jetzt sagen, jetzt gab es ja diese Strompreisbremse und seither sind die Industriestrompreise zumindest so weit gesunken, dass du keine Strompreisbremse brauchst, weil du drunter bist. Also seit 1. Januar gibt es das ganze Jahr und seither war der Preis bis jetzt immer unterhalb dieser Preisgrenze.
Und wie siehst du jetzt, Patrick, auch jetzt einfach bei uns, dass das sich weiterentwickeln kann? Dass das auch, oder was ist jetzt, wenn du das mal, ich meine, du bist ja da federführend auch mit dabei, was ist da jetzt so das Ziel, die Vision beim Thema Strom?
Ja, gut, unsere Vision ist ja allseits bekannt mit dem Windrad. Da wollen wir einfach noch weitergehen, vielleicht auch mit dem Energiespeicher, da noch die Autarkie weiter erhöhen, dass wir einfach unabhängiger vom Strommarkt an sich werden. um da einfach ja eine feste, kalkulierbare Größe auch zu haben, weil das braucht man im Moment. Im Moment ist alles so volatil, keiner kann vorhersehen, ja, was macht der nächste Monat. Ja. Also es kann wieder durch die Decke gehen, kann sich aber auch wieder beruhigen. Es ist halt einfach, Börse ist schwierig zu handeln.
Ich meine, es wäre dann die Kombination mit der bestehenden PV, die man auch gerade schön bei dir im Hintergrund sieht. Gerade im Podcast sind natürlich immer wichtig, dass man die Bilder sich natürlich auch vorstellt.
Bildsprache ist hier.
Der junge Mann im grünen Hemd vom Foto mit PV-Anlagen drauf. Ist ja dann so, dass wir dann aktuell, glaube ich, knapp 25% unseres Strombedarfs selbst generieren über PV. Mit einem Windrad, wo würden wir dann da vielleicht hinkommen? 27%?
Nee, wir würden, also von dem, was wir erzeugen, würden wir insgesamt mehr erzeugen, als wir brauchen. Natürlich nicht immer zu jedem Zeitpunkt, weil es gibt ja diese Dunkelflauten, das heißt, es ist sowohl keine Sonne da, als auch kein Wind. Yep. Und dann muss man natürlich aufs Netz zurückgreifen, da auch vielleicht der Punkt, was der Patrick vorhin gesagt hat, ja, da gibt es einfach die Ideen, dass man da auch mit Speichern arbeitet, die kommen langsam in so einen Bereich, dass man sie auch sinnvoll im industriellen Maßstab nutzen kann. Außerdem gibt das Ganze dann auch ein bisschen Sicherheit hinsichtlich Stromnetze, weil neben dem, die Energie am richtigen Zeitpunkt zur richtigen Zeit zu haben, ist auch ein Punkt, ja, kriegt man die Energie da überhaupt hin? Weil häufig das Problem besteht, dass Solaranlagen oder Windkraftanlagen ausgeschalten werden, weil einfach die Leitungen das Zeug nicht wegbekommen. Und da, wenn man es natürlich im nahen Raum herstellt, möglichst gleich am Ort, wo es gebraucht wird, ist das natürlich ein Punkt, um die Energiesicherheit zu erhöhen. Sowohl fürs Unternehmen, als auch für den Gesamtenergiemarkt.
Jetzt habe ich mal eine Frage an euch, wenn ich mich mal kurz einmischen darf. Ja. Also das Thema Energie ist ja was mich persönlich schon sehr lange auch beschäftigt. Bevor ich zu Minecore kommen durfte, habe ich ja für ein Unternehmen gearbeitet, das im Bereich erneuerbare Energiekraftwerke gebaut hat und immer noch baut. Und ein Riesenthema dabei war ja immer auch natürlich das Thema Speicher, aber das Speicherthema nicht so sehr, sage ich mal, jetzt für 2 Wochen was zu speichern, wenn dann eben der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, sondern auch im Hinblick auf das Thema Netzstabilität. Ist das bei uns auch ein Thema dann beim Thema Speicher oder ist das aktuell eher nicht mehr so aktuell?
Nee, ist schon ein Thema. Also wir haben das so 1, 2, 3, 4 Mal im Jahr, dass sowas passiert. Das heißt, so das Licht flackert mal so ganz leicht. Da denkt man sich, am PC siehst du nichts. Die Lampe macht vielleicht diesen kleinen Flackerer, aber in der Fertigung sind die Masse der Maschinen aus. Das heißt, wir fahren neu an und haben da irgendwo einen Verlust.
Wie in der Netzspannung, weil die kurz...
Genau. Okay. Da reichen so 1, 2 Millisekunden, das merkst du gar nicht.
Okay.
Aber dann gehen die Masse der Maschinen aus. Das ist, sage ich mal, durch die modernen Maschinen noch mal viel schlimmer, weil, sagen wir so, alte Anlagen, die 20, 30 Jahre alt sind, die schlucken sowas und laufen weiter. Moderne Anlagen gehen da aus. Und das heißt, wir müssen dann anfahren. Wir stehen 1, 2, 3 Stunden, bis wieder alles sauber läuft. Also reden wir da durchaus von 20.000, 25.000 Euro, die uns so einen Spaß kostet. Das kann man mit Speichern auf jeden Fall teilweise ausgleichen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, da was zu tun. Also wir tun da momentan jetzt was mit Stromfiltern. Und da kann man so...
Stromfiltern?
Genau, Stromfilter.
Ich kenne Wasserfilter, aber Stromfilter... Ja.
Britta.
Das ist ein bisschen komplexer. Also das ist so, man hat ja normal so eine Sinuskurve beim Strom. Und das ist die Theorie und die Praxis. Man hat irgend so einen vergrübbelten Sinus. Also das sieht schon ganz wild aus. Und mit so einem Stromfilter versucht man wieder einen Sinus zu generieren. Und diese Filter bestehen aus Spulen und Kondensatoren und haben immer eine gewisse Menge Energie da drin und können so 2 Millisekunden sowas abfangen.
Schreibt dir mal auf, dass wir das nächste Mal wieder jemanden einladen, muss nicht so technisch werden.
Du meinst, dass wir es auch verstehen?
Ja, Sinuskurve habe ich noch verstanden, weil damit bin ich mal in der Schule konfrontiert worden.
Genau, das sieht man mal, ne? Die Sinuskurve, da kannst du für irgendwas brauchen.
Ja,
ne?
Anscheinend doch, ja. Okay, und das, damit versucht man dann einfach diese Spannung und diesen Ausfall, der dann möglicherweise an den Maschinen kommen würde, entgegenzuwirken.
Genau, also wir haben sowas jetzt im Aufbau, das wird ab Montag laufen, ab
kommen. Okay.
Und dann werden wir auch sehen, was es bringt. Das soll auch zusätzlich helfen, dass...
Wie groß ist sowas?
So wie so ein Scheitschrank, also man kann sich das vorstellen, zwei Meter hoch.
Okay, nicht so groß wie ein Container oder ähnliches. Nee,
zwei Meter hoch, 2 Meter breit, 1 Meter tief.
Okay. Aber da jetzt auch mit dem ganzen Thema Netzspannung an euch beiden, an die Experten der Runde, ja, wie wir jetzt auch gerade schon gelernt haben, meine Frage, wenn jetzt überall mehr PV ausgebaut wird, an den Autobahnen, auf den Privathäusern und ähnliches, das macht es ja immer schwerer, weil wenn Sonne scheint, ist eigentlich viel zu viel da. Wenn der Wind noch dazu geht, noch mal mehr und dann ist es auf einmal nachts und dunkel und Windstille. Wie soll denn das funktionieren? Weil wenn ja Sonne scheint, können wir echt sagen, da ist ja viel zu viel Strom eigentlich da mittlerweile. Und es wird ja noch mehr. Wie, ja, Patrick, ich tue mir deine Theorie schwer, weil wenn die Sonne nicht scheint, nix. Ne? Und wenn die Sonne scheint, zu viel. Weil das haben wir ja auch gelernt, dass unsere PV-Anlagen jetzt an einem Maximum sind. Weil wenn wir noch mehr hätten, dann würden wir, wenn die Sonne scheint, mehr generieren, als wir sogar bräuchten ohne Windkraft. Wie schaut es da für das große Bild aus?
Ja, genau deswegen sind auch einfach die Energiespeicher gedacht. In welcher Form es dann speichert, Wasserstoff, wirklich elektrische Energie speichern durch, keine Ahnung, Redox Flow.
Was?
Redox Flow.
Das hört sich an wie Würgereiz, hat glaube ich so einen ähnlichen. Ne?
Genau. Ja, das ist so ein Elektrolyt, das kann man laden. Also da gibt es dann so Tanks und durch eine Membran wird dann einfach das Elektrolyt.
Also wie Batterien dann wirklich. Aber wirklich alles überspeichern, sonst.
Genau, also ja, Wasserstoffspeicher.
Oder ist Transformation, ja.
Also wo ich dann sage, jetzt haben wir eh zu viel, jetzt schalte ich das dann an und speichere ein oder du halt.
Boah. Das ist für mich, was du gerade dargestellt hast, auch genau der entscheidende Knackpunkt aktuell bei dem ganzen Umstieg, sage ich mal so, und bei dem Ausbau. Der Ausbau ist ja richtig, nur schon vor 10 Jahren hatten wir zur Mittagsspitze etc. mit Photovoltaik genauso viel produziert eigentlich, wie theoretisch benötigt werden. So. Aber das sind ja nicht die Probleme, die wir haben und deswegen ist ja der Ausbau auch nicht zwingend unbedingt die Lösung weiterer erneuerbaren Energieanlagen. Also ist ein Teil der Lösung. Aber ohne, dass man das Ganze auch dann speichert für die Zeiten, wo eben nichts in der Hinsicht produziert werden kann, wird man auch keine Umstellung hinbekommen, weil du musst ja theoretisch den ganzen Strombedarf konventionell aktuell immer noch vorhalten, weil du könntest ja 1-2 Tage im Jahr und das, selbst wenn es nur 1-2 Tage sind im Jahr haben, wo wir als Maincor oder auch im großen Deutschland insgesamt oder Europa dann eben nichts erneuerbar produzieren könnte. Das heißt, dann brauche ich entweder den Speicher oder ich muss so und so viel Kohle, Atom oder sonst was Kraftwerke vorhalten.
Ne? Oder Gas, ne?
Ja, das ist halt ja, teuer auch worden. Ne?
Genau, das ist ja die Grundlast, wo gerade beschrieben ist.
Genau. Also
wir brauchen irgendwo eine Grundlast. Die ganze Zeit ging es relativ gut über Gas, relativ billig auch. Atomstrom, ja, bis letztes Wochenende. Ja, bis
jetzt kaufen wir noch halt zu. Also, ja.
Gibt es ja noch.
Ne? Gibt es genau. Ja noch.
Frankreich, Tschechien.
Genau.
Finnland.
Es bauen ja immer mehr Atomkraft auch wirklich. Mhm. Ja, ob das die Zukunft ist oder ob man das wirklich über Speichertechnologie auch mal abfangen kann, weil das große Thema mit der Endlagerung ist ja bei Atomkraft immer noch nach wie vor vorhanden. Deswegen, ja, Speichertechnologie wird es in Zukunft sehr viel mehr geben in jedem Land. Also USA ist da ja auch kräftig am Ausbauen. Also es sind nicht nur wir, wo jetzt da gerade so weit denken. Also wir wollen es in Deutschland zu einer Vorreiterrolle bringen. Aber ja, das geht nicht von heute auf morgen, sowas aufzubauen und auch die Technologie zu entwickeln.
Jetzt gerade bei dem Thema dann auch mit so Speicher und Batterien ist es dann aber so, was ich mir vorstellen kann, jetzt wie beim Handy, dass dann trotzdem auch eine Abnutzung dann da ist, wo ich dann sage, das ist jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so einen Stausee habe, wo ich da irgendwo auf den Berg hochpump, ja, das wird schon eine Zeit lang klappen. Natürlich muss man Wartung machen, aber jetzt bei Batterien verlieren die dann auch Speicherkapazität und Fähigkeit?
Ja, genau, den Begriff Degradation bei Energie.
Nochmal bitte?
Degradation.
Degradation, okay.
Bei den Speichern gibt es natürlich auch, das sind ja so niedrige Prozentzahlen, also sie nutzen sich nach und nach ab, aber man sagt so 20 Jahre überleben die schon ganz gut und haben da immer noch eine sehr gute Speicherkapazität.
Okay. Also jetzt nicht wie beim Handy, wo man irgendwann merkt, es hält dann nur noch 4 Stunden am Tag und dann ist der Akku leer.
Nee, beim Handy geht es etwas zügiger.
Ja, okay.
Bei den Speichertechnologien ist es schon ein bisschen ausgereifter.
Okay.
Tom?
Ja,
nein, du bist ja an einer Fuhr. Du hast ja daheim zum Beispiel, weiß ich noch, habe ich mir gemerkt, Wärmepumpe. Ja,
eine der ersten.
Ich habe eine Gastherme bei mir daheim, Gott sei Dank erst vor 2 Jahren eingebaut. Jetzt bin ich mal ganz ketzerisch, wenn ich eine neue Wärmepumpe selbst mit der Förderung einbauen würde, brauche ich immer noch 15 Jahre beim aktuellen Gaspreis, bis sich das aus meiner Sicht rentiert. Deswegen werde ich sicherlich meine Gasheizung auch nicht rausreißen jetzt. Aber ich habe natürlich auch Photovoltaik und habe Solarthermie drauf, also nicht, dass ich jetzt da als quasi nicht gestriger dastehe.
Grün im Bad.
Unbedingt. Es treibt mich schon um, auch jetzt bei so einem Unternehmen wie Minecore, das energieintensiv ist, wie man das ganze Thema lösen kann. Weil selbst wenn jetzt wir mit dem Windrad 90% theoretische Autarkie erreichen, heißt es ja immer noch, wir haben einzelne Tage und Zeiten mit dabei, um aufs Netz extern im Endeffekt zugreifen. Und es ist ja auch so, dass man das ja sowieso ständig macht, weil es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt da mit Photovoltaik und Windkraft produzieren, dass wir uns dann abtrennen vom Stromnetz und voll autark da, sage ich mal, in den Zeiten unterwegs sind. Also das heißt, wie soll das Ganze irgendwo praktisch aktuell funktionieren können? Nicht nur für Deutschland insgesamt, sondern jetzt auch wirklich konkret für Minecore. An euch beide, wie kann man das sich vorstellen, umsetzen für jemanden, der technisch,
sagen wir normalerweise, für Minecore läuft es jetzt noch so, wir würden aus dem Netz ziehen und auch ziehen können und reinschieben, wenn wir zu viel haben. Wenn, das ist momentan ganz normal gang und gäbe in Deutschland. Mhm. Und irgendeiner muss es ausgleichen. Mhm. Da fängt genau das Problem an. Langfristig oder mittelfristig wird sicherlich Maßnahmen geben, die das Ganze lenken. Das heißt, du hast einfach unterschiedliche Strompreise, auch bei dir zu Hause. Ob du jetzt in der Früh um 8 dir dein Wasser kochst oder deine Waschmaschine laufen lässt oder ob du das irgendwann nachts um 3 oder nachmittags um 3 machst. Einmal nachts wird generell weniger Bedarf da und der Wind geht in der Regel besser. Am Tag hast du Nachmittag in der Regel die Sonne und in der Früh um 8, da kocht jeder seinen Kaffee. Da solltest du dann deine Waschmaschine nicht einschalten.
Oder Autoladen, ne?
Genau, oder Autoladen. Diese Tarife.
Warmwasserzubereitung.
Genau, unsere Tarife, die werden sich ändern. Deswegen auch diese intelligenten, Anführungszeichen, Stromzähler, die es denn teilweise schon gibt, aber die kaum intelligent genutzt werden. Und damit wird man das auch ein bisschen schieben, weil wenn du dann das Doppelte zahlst, wenn du das zu der Zeit machst, wo der Strom begehrt ist, wirst du dir überlegen, oder stelle ich da jetzt, fang 5 Stunden später an auf deiner Waschmaschine ein.
Ja, vor allem, wenn du siehst, Flo, ne, dass Leute bereit sind, für 2 Cent billigeren Sprit 35 Kilometer einfach zu fahren zu einer anderen Tankstelle. Wenn sie das gleiche Engagement beim Strom haben, dann klappt das locker. Ne? Also da sind wir, wobei ich jetzt auch für Minecore, so auch aus den Gesprächen jetzt mit meinem Vater, beziehungsweise auch teilweise mit euch beiden ja schon, wir wären ja dann eigentlich relativ gut aufgestellt, eben durch die Speichertechnologie, wo wir doch die Hoffnung haben, dass wir sehr, sehr viel switchen können vom Wochenende, wenn jetzt zum Beispiel nicht gefertigt wird, oder auch von anderen Zeiten, dass wir ja eher wirklich autark unterwegs wären, außer wirklich dann in einem größeren Notfall, sagen wir, wo praktisch dann lange, lange kein Wind war und auch die Sonne nur sehr schwach geschienen hat. Da wären wir dann eigentlich ja sehr gut aufgestellt, vor allem wenn die Speichertechnologie dann eben noch zu dem PV und Windrad dazukommt.
Ja, ist ein schwieriges Thema, weil wir haben ja doch einiges an Energie, was wir benötigen. Ja. Dementsprechend muss natürlich auch die Kapazität geplant sein. Ein gewisser Autarkiegrad, den werden wir erreichen können, ja, aber die letzten 10% sind die schwierigsten, weil es gibt
die
auch
mal längere Phasen. Die teuersten und schwierigsten, ja.
Genau. Wir können es überskalieren natürlich, aber zu welchen Preis wir das machen, das ist natürlich eine gute Frage.
Wobei dann ja doch auch die Idee vom Tom aufgegriffen, dann könnte es auch irgendwann kommen, wenn wirklich die Preise sich so extrem entwickeln würde, dass man auch sagt, okay, dann schaltet mal ab. Könnte passieren. Dann wird halt, keine Ahnung, Freitag vielleicht um 11.30 Uhr.
Also das ist jetzt schon so, prinzipiell, wenn du am Wochenende produzieren würdest und unter der Woche zu gewissen Zeiten nicht, würde das signifikant Geld sparen. Also
oh Gott.
Momentan ist es so, dass du Samstag,
Sonntag... Stromseitig.
Stromseitig hast du Samstag, Sonntag jetzt. Ja, ja. In dem ersten Quartal 2023 hatten wir jetzt einige Wochenenden, wo wir negative Preise hatten. Das heißt, du hättest Geld bekommen, wenn du einen genommen hättest.
Okay.
Also wir hatten teilweise bis zu, in der Spitze, bis zu 24 Cent, das du bekommst für jede Kilowattstunde, die du nimmst.
Und jetzt weißt du auch, Michael, warum wir so jemanden brauchen wie den Patrick,
der dann dafür da ist. Das ist ja echt
krass. Weil,
wir hatten es ja beim Ölpreis mal ganz kurz, dass der negativ war, aber jetzt beim Strompreis ist es da am Wochenende.
Ja, oder in der Mittagsspitze hast du es ja auch, ne, zum Beispiel, ne, wenn viel Sonne scheint, ne, und viel PV in Deutschland wenn produziert wird. Wenn
wir so einen riesen Turm da in Knetzgau stehen, können wir da nicht irgendwelche, da ist der Maxi jetzt unten drin, da müssen wir aufpassen, was wir da
fluten, Wasserspeicher, Pumpspeicherkraft.
Das ist echt so ein Thema, du hast auch momentan unterm Tag, du hast nachmittags die Hälfte oder ein Drittel vom Preis, den du jetzt in der Früh zwischen 6 und 8 oder abends zwischen 5 und 8 hast.
Okay.
Also das schwankt schon sehr stark. Und wenn du auch mit Speichern die Möglichkeit hast, dass du dann in den teuren Stunden deinen gespeicherten Strom nimmst und dann lieber in den billigen Stunden sammelst, macht durchaus auch Sinn, unabhängig von der Erzeugung.
Also das wäre dann auch eine Option, dass man sagt, okay, ich koche meinen Kaffee doch früh. Aber ich habe eben die Möglichkeit, dann auch zum Beispiel im Privatbereich natürlich in einem kleineren Skalierung irgendwo einen Speicher irgendwo zu betreiben und sage, ich nehme aber dann Strom aus dem Speicher und jetzt nicht aus dem Netz, weil er zu dem Zeitpunkt dann am teuersten ist.
Genau, es gibt Gemeinden oder Landkreise, die machen das schon, da können die Haßberge dazu, da gibt es Stromtarif, wo du einen unterschiedlichen Tarif in Abhängigkeit vom Tag hast. Du kannst am Tag davor sehen, was am nächsten Tag der Strom zur Stunde X kostet.
Gab es aber früher schon mal auch, ne? Nachtstrom zum Beispiel.
Da war das aber so ganz klar gemacht, Nacht und Tag.
Ja, genau,
Nacht
und Tag ist jetzt der Fleckstrom, glaube ich, heißt
genau,
der. Ich habe nicht gewählt.
Genau, mit den Erneuerbaren.
Zu kompliziert.
Genau, mit den Erneuerbaren ist jetzt das Tag-Nacht weg. Früher war es so am Tag, okay, da hast du die Kraftwerke liefen, die konnten mal langsam ein- und ausfahren nur. Und dann haben die einfach am Tag hast du mehr gebraucht, nachts weniger. Jetzt ist einfach so, die Erneuerbaren, die haben zwei Spitzen, eine ist Nachmittag und die andere ist nachts. Das einmal ist es Wind, einmal ist es die Sonne. Und damit ist das Tag-Nacht-Strom weg, aber du hast trotzdem eine Fluktuation im Preis zwischen den unterschiedlichen Zeiten am Tag.
Wie ist denn eigentlich der Stand beim Windrad? Wann läuft denn der Propeller?
Ja gut, wir sind ja mittlerweile in eine Partnerschaft gegangen mit Energiequelle, heißen die. Also das ist ein Planungsbüro. Da sind wir gerade in enger Abstimmung, Planungsbüro, wir, die Maincor, dann das Landratsamt in Haßfurt, wir haben noch ein Gutachterbüro mit dabei, also Gutachten laufen schon soweit alle, das ist schon mal die gute Nachricht, weil es auch mittlerweile sehr schwierig ist, jeder will gerade ein bisschen da aktiv werden, deswegen sind auch viel Gutachter ausgeplant, aber da sind wir schon mal auf einer guten Seite. Ansonsten die Abstimmung mit dem Landratsamt, die werden noch ein bisschen andauern, aber wir sind da guter Dinge, dass wir noch dieses Jahr in die Genehmigung auch starten und sie bekommen werden.
Okay.
Wir hoffen es zumindest, wenn wir jetzt natürlich.
Man schiebt sich schon immer wieder ein bisschen, ne?
Ja, aber wenn man jetzt auch guckt, im ersten Quartal wurden in Bayern ganze zwei Windräder genehmigt. Also das ist
schon. Pro Tag war das doch das Ziel für ganz Deutschland, ne, dass sie gebaut werden. Ne?
Ja, aber es wurden zwei genehmigt, das ist schon noch ausbaufähig.
Wobei wir ja sagen müssen, solange unseres dabei ist.
Ja, wobei, das ist ja nicht.
Kommt der Politiker.
Ne? Jetzt kommt der Politiker natürlich.
Also,
es ist ja auch unterschiedlich, ne? Sagen wir, an sich vom Anteil erneuerbarer Energien, wenn ich jetzt ausgehe. Jetzt muss ich mal für Bayern eine Lanze brechen, liegt ja Bayern eigentlich sehr gut da. Also beim Thema Wind bin ich bei dir, aber das Thema Wind liegt ja auch daran, dass das Thema Wind auch das Kontroverseste ist, das man beim Neubau immer hat. Und jetzt nehme ich mal nur ein Beispiel, auch das hier in der Nähe passiert aktuell. Neue Windanlagen in der Nähe von Donnersdorf, Busselsheim, die Ecke darum. Die Planungen, oder es wird erstmal überhaupt nur erörtert, ob dort nochmal 3 bis 4 Windkraftanlagen gebaut werden und dann geht nicht von der Politik, sondern von den Leuten vor Ort und berechtigt oder auch nicht natürlich die Diskussion los. Und ich glaube, das ist der entscheidende Knackpunkt bei dem allen, beim Thema Stromnetzausbau etc. Es sind natürlich, und das muss man auch so deutlich sagen, immer die Menschen vor Ort, die dann das vielleicht halt nicht vor ihrer Haustür haben wollen.
Aber wie war denn das früher mit einem Atomkraftwerk? Ich meine, ich bin in Berg Rheinfeld aufgewachsen, wo ich sage, das Ding hat auch keiner gewollt. Also das war doch nicht so, oh, geil.
Also weiß ich nicht, mich persönlich hat es jetzt nie gestört, aber das ist jetzt eine Ansichtssache. Aber ich
hast genau, du den Film Die Wolke mal angeguckt?
Ja, aber genau, das ist genau im Endeffekt das Gleiche ja hier. Der eine sagt, mich stört's, der andere sagt, mich stört's nicht. Nur wenn du ein oder zwei hast, die dann sagen, ich möchte das aber verhindern, weil ich möchte es nicht vor meiner Haustür.
Aber ne, wie
dann hat er natürlich halt die Möglichkeit.
Ist es dann früher einfach durchgezogen worden? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Atomkraftwerk alle nur dort waren und gesagt haben, oh super.
Nein,
aber vor allem, wenn du noch die Thematik siehst, dass es in dem einen Ort ist, die haben die Steuereinnahmen, nebendran bist genauso im Risiko und hast halt nichts.
Ja, okay, damals war es ja so, dass eigentlich ursprünglich der Plan war, das auf Bergrheinfelder Gemeindegebiet zu bauen. Ja. Die hatten es abgelehnt und dann kam es nach Grafenrheinfeld und war näher am Gemeindegebiet,
ja,
wie auf der Position.
Das große losgezogen.
Natürlich ist heutzutage, wenn du es politisch siehst, einfach das Thema, dass die Leute sich bei vielen Themen viel eher auch
mündiger mit, dann.
Ja, mündiger und dagegen halt manche Dinge aussprechen, aber das macht es halt wahnsinnig kompliziert.
Wobei aber das ja bis jetzt bei uns das Thema jetzt eigentlich eher, was war es, Vögel, Schnecken und Fledermäuse.
Ja, aber das ist ja ein Aspekt. Ich habe jetzt nur auf das Thema mit zwei Windkraftanlagen. Ja, aber
also unter dem Aspekt hättest du meiner Meinung nach in Deutschland keine einzige Autobahn hier bauen dürfen.
Ja, es wird da wahrscheinlich zukünftig schwierig.
Aber ja, weil da irgendein Maulwurf oder irgendwas da wahrscheinlich auf die andere Seite
kommt. Ja. Wir haben mittlerweile das Thema von den Schnecken, sind wir momentan mehr bei der Emission. Und da ist einfach schon noch
Schall, dann, oder?
Schall, genau. Und okay, da ist schon noch interessant, dass auch heute noch es so getan wird, wenn du ein Windrad aufstellst, als wenn es keine Autobahn daneben geben würde. Die wird rausgerechnet, weil eine Autobahn.
Auch wenn sie da ist.
Auch wenn sie da ist, weil eine Autobahn zwar einen Haufen CO2 emittiert, aber scheinbar da in der Hinsicht.
Und auch Schall, ne?
Und Schall, das die wird in der Hinsicht auf jeden Fall leichter hingenommen als ein Windrad.
Mhm.
Und da ist schon noch auch Unklarheit, wie man das rechnet, wie man das macht. Also da sind wir jetzt auch in den Behörden. Man sagt zwar, sage ich mal, oben in der Politik, man würde gerne, aber bis zum Fußvolk kam das noch nicht so richtig an, beziehungsweise das Fußvolk hat noch keine richtigen Richtlinien,
wie sie damit umgehen
müssen. Genau, wie ist das jetzt eigentlich bei einem Windrad? Weil jeder kennt ja aus dem privaten Bereich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe einen kleinen Garten, steht da drin, und es ist windstill, dann ist es stumm. Ja. Wenn der Wind geht, ist es echt laut, aber nicht, weil in 15 Kilometer Entfernung ein Windrad steht, sondern weil der Wind geht, weil die Bäume und was auch immer. Wird dann da so getan, als wäre es windstill und das Windrad dreht sich, was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist, oder wird so Windgeräusch mit reingenommen? Weil immer, wenn ja Wind ist, habe ich ja Geräuschbildung, also auch ohne Windrad. Oder ist es dann, dass das, weil eigentlich hört man das Windrad ja dann nicht so arg, wenn der Wind gleichzeitig geht.
Ja, natürlich, es kommt halt immer darauf an, von wo kommt der Wind.
Okay.
Es muss halt genau immer in die Richtung gehen. Dann ist das Windrad schon ein bisschen lauter als die Windgeräusche vom Baum oder sonstiges.
Okay.
Aber man muss natürlich trotzdem mal dazu sehen, was ist denn noch außenrum? Wird es vielleicht überdeckt oder kommt es wirklich so extrem raus? Und das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Das ist halt einfach das Akzeptanzniveau, ist im Moment noch nicht so hoch für die Windkraft, wie es eigentlich sein müsste. Weil wir müssen vorangehen, wir müssen erneuerbare Energien erzeugen, weil mittlerweile, jeder kennt es, die Kunden kommen, wir brauchen nachhaltige Erzeugung und
ja gut, das hätten wir dann, ne?
Genau,
das.
Kein CO2-Ausstoß mehr für unsere Produkte, also jeder will es, aber
ja,
irgendwo müssen wir ja die Energie herbekommen, die das auch so macht.
Das ist genau
der ich hatte es mal bei mir nämlich mit der Wärmepumpe, wollte ich mal messen, wie laut die ist mit so einer App. Ja, aber denkst du, der Vogel wäre mal ruhig gewesen? Und der war deutlich lauter als das, was die Wärmepumpe überhaupt. Das Schnattern vom Vogel war um Welten lauter wie die Wärmepumpe. Und haben es nicht hinbekommen, dass der mal ruhig war, dass ich einfach nur das andere messen kann. Weil ein Geräusch ja zu isolieren auch wahnsinnig unpraktisch ist oder nur in der Theorie ja möglich. Weil, wie du es richtig sagst, es sind ja immer noch andere Geräuschquellen dann auch unterwegs.
Genau. Ich wohne ja direkt in Knetzgau, also ich wäre ja direkt betroffen von der Windenergieanlage.
Hast du Angst?
Enorm. Also deswegen stehe ich auch so hinter dem Projekt.
Ja, genau. Sehr gut, sehr gut.
aber ich habe auch mal wirklich versucht, aufzunehmen, wie laut wäre die denn überhaupt? Aber es ist einfach schwierig. In Knetzgau ist die Autobahn so nah dran.
Ja.
Das ist unglaublich laut. Also
ist ja auch wenig Schallschutz jetzt an der Autobahn dran, ne?
Genau, also es ist wirklich kein Verhältnis dazu, was eine Windenergieanlage einfach emittiert an Schall.
Ja, hoffen wir mal, dass das dann irgendwann doch in die Vorortkalkulation mit einfließt, was wirklich dann auch einfach schon da ist, weil die Autobahn ja jetzt auch, gibt ja keine Bestrebungen, da jetzt irgendwie die abzuschaffen oder zu sperren, wenn zu viele fahren, zu laut. Und Tom, du warst auf der Autobahn relativ ruhig, wenn du 2 Stunden gestanden warst. Das war
okay. Das wäre optimaler Zeitpunkt, um das Geräusch zu messen, ne? Weil da hättest du den Lärm von der Autobahn weg.
Ja.
Und man könnte dann vielleicht, wenn man es mal misst, wenn es läuft, hätte man den Unterschied, würde man sagen, okay, so viel kommt von der Autobahn, das andere ist der Rest. Also wäre ein optimaler Zeitpunkt für so eine Messung, weil dann wäre es, muss man da weniger simulieren, sondern hätte echt Werte, ne?
Aber hilft uns natürlich an sich aber bei der Planung schon, dass wir die Autobahn in der Nähe haben. Dass dann zum einen da jemand schon mal ein bisschen die Natur zerstört hat und ähnliches. Ich meine, so eigentlich viel Vögel nisten jetzt wahrscheinlich nicht an der Autobahn. Das ist das ein Vorteil oder ist das eigentlich... Der Antransport wäre auch leichter, ne?
Ja, natürlich, der Antransport ist bei uns super easy, also da gibt es keine Probleme. Beim Artenschutz, ja, die Autobahn hilft uns mehr oder weniger. Vögel mögen es nicht so in der Umgebung. Es ist halt extrem laut. Sie sind auch sensibel. Deswegen artenschutztechnisch sind wir da auf einem sehr guten Weg. Da habe ich auch gestern erst eine Mail dazu bekommen. Überhaupt nichts Kritisches bis jetzt gefunden. Die Untersuchungen laufen jetzt seit, ich müsste sagen, 2 Monaten oder sowas. Also von daher, artenschutzrechtlich sieht es im Moment sehr, sehr gut aus.
Und jetzt hast du ja vorhin gemäß meinem Moderatorenkollegen, den Politiker Florian Dittert, dich geäußert, weil wann läuft es denn? Ne? Jetzt hast du irgendwie mit Genehmigung vielleicht und irgendwas. Was denkst du denn? Wann steht da ein Ding und wir können da unten dran rumtanzen, weil hoch möchte ich nicht. Das ist mir ein bisschen.
Ja, das habe ich schon mitbekommen mit der Höhenangst.
Ja, das muss nicht sein.
Also gut, Genehmigung. Wäre schön, wenn wir es dieses Jahr bekommen. Allerdings haben wir dann noch eine sehr, sehr lange Lieferzeit. Also
okay.
Die benötigen ja wahrscheinlich so ein Jahr, bis die Anlage zu uns kommen könnte.
Okay.
Wenn es gut läuft und dann Errichtungsphase 1 bis 2 Monate und dann könnten wir wirklich erst mit dem Betrieb starten. Also ich gehe.
Genehmigung plus 14 Monate ungefähr.
Ja.
Grob.
2025 gehe ich wahrscheinlich aus.
Also ich hatte eigentlich geplant, dass wir diese Windkraftanlage Weihnachten 24 weihnachtlich beleuchten. Ja. Deswegen, ich habe schon die Lichterketten bestellt für die 160.
Ich gehe davon aus, aber natürlich hoffe ich auch, dass 2024 das Teil steht und sich dreht.
Und du hast ja gerade erwähnt, zum 20-jährigen Firmenjubiläum wäre das natürlich eine tolle Sache. Aber es wäre ja schon eine tolle Sache, wenn zumindest der Spatenstich für das Windkraft.
Ja, das ist ja dann, das kommt, da bist du ja dann der... Der Held, wir können ja auch nicht viel machen, ne? Auch wenn wir nur ein Loch gemeinsam buddeln.
Ja, vielleicht können wir da mal was anderes machen.
Aber da muss man auch sagen:
Fallschirmsprung.
Genau. Aber für euch auch mal, was ihr sicherlich mitbekommen habt, das Thema ist ja wahnsinnig positiv angekommen. Also, ich glaube, wir haben auch genau den Zeitgeist da ja glücklicherweise getroffen von der ganzen Entwicklung und auch das Feedback, was wir bekommen haben, das ist wirklich toll und da auch ein großes Dank an euch beide und auch jetzt insgesamt mit dem PV-Thema jetzt schon, das war auch auf der Messe gerade eben erst wieder ein riesengroßes Thema. Einfach, dass diese Nachhaltigkeit bei uns, glaube ich, sehr pragmatisch gelebt wird, dass es auch was bringen muss und dass jetzt nicht Nachhaltigkeit um den Nachhaltigkeitswillen und keine Ahnung, wir tauschen jetzt die Flugmango durch eine normale Mango aus, sondern dass da wirklich auch was gemacht wird, was einen wirtschaftlichen Vorteil bringt und gleichzeitig auch den Standort auf lange Zeit absichert. Dass eben Knetzgau, wie du es ja schon angesprochen hast, Patrick, da wirklich einfach abgesichert ist und eine Kalkulationssicherheit hat und damit dann auch auf Dauer zukunftsträchtig betrieben werden kann mit einem sehr guten CO2-Fußabdruck. Was hast du denn noch auf der Liste, Flo? Willst du noch einen Witz erzählen?
Nee, Witz will ich eigentlich keinen erzählen. Ich hätte, wir sind heute sehr sachlich orientiert, auch in dem Podcast, ist ja auch dem Thema angemessen.
Ungewohnt.
Ungewohnt, ja. Mich wird aber von euch allen dann doch noch am Schluss was interessieren, falls du nichts mehr hast.
Ich hab
Der Patrick hat es ja vorhin am Anfang kurz knapp angesprochen. Thema, wie er sich sozusagen, oder wie er seinen privaten Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit.
Oha.
Tom? Im privaten Bereich?
Ja, also jetzt. Ja,
ich würde sagen, wir verzichten mal auf weite Flugreisen, wenn wir in den Urlaub fahren. Das ist noch so ein Punkt.
Du bist ja auch kein Klimaaktivist, also du musst ja nicht fliegen quasi.
Nein, ich muss nicht fliegen. und sonst, ja, was Patrick meint hat, ja, so ein bisschen eine, sag ich mal, eine überlegte Lebensweise. Das heißt, dass man halt vielleicht doch die Wärmepumpe zu Hause hat. oder eine PV-Anlage auf dem Dach und nicht mit konventionellen, sage ich mal, fossilen Brennstoffen da langfristig heizt, sondern sich halt rechtzeitig jetzt Gedanken macht, es umzusetzen. Natürlich ist immer ein Punkt, wie wirtschaftlich ist das? Das ist immer ein wesentlicher Punkt. Man sollte etwas machen, dass man dann sagt zum Beispiel, ja, ich mache jetzt vielleicht ein Elektroauto und fahre mit Kohlestrom. Ob das so hilfreich ist, weiß ich nicht. Da ist vielleicht doch die PV-Zelle am Dach sinniger, weil da weiß man zumindest, es ist definitiv erneuerbar, was ich da tue. Bei anderen Dingen ist es ein bisschen schwierig. Und sonst natürlich auf der Arbeit, da kann man nämlich viel mehr machen. Alleine kann ich ein paar Kilowattstunden sparen, wenn ich auf der Arbeit Gutes tue. Da habe ich halt einen anderen Umsetzungsfaktor. Eine
andere Skalierung, ja.
Das heißt, meinst du jetzt Licht aus, PC aus und schlafen?
Nein, nein.
Ja, Jacken für die Extruder?
Da waren jetzt eher genau.
Ja.
Dämmung zum Beispiel, das wäre so ein Thema. Abwärmenutzung. Also da gibt es schon noch Spielwiesen, wo man was tun kann. Ne? Also das eine ist, wir können erneuerbare produzieren, aber eigentlich sind die allerschönsten Kilowattstunden die, die wir gar nicht brauchen. Also Einsparung von Kilowattstunden ist eigentlich nochmal besser wie erneuerbar.
Bin ich bei dir, aber ich glaube, insgesamt geht der Weg doch dahin, dass mehr Strom verbraucht wird insgesamt. Ne?
Insgesamt wirst du natürlich, wenn du dekarbonisierst, wirst du zwangsläufig mehr
Strom verbrauchen.
Also du wirst alles auf elektrisch schieben und da ist natürlich dann wichtig, dass du auch genügend elektrisch hast. Das Thema hatten wir jetzt in dem Podcast schon einige Male. Also es ist notwendig, dass mehr Erneuerbare ans Netz gehen, aber mindestens genauso wichtig ist, dass wir das Zeug speichern können. Und da ist das, was wir vielleicht beim Minecore tun können oder was man auch zu Hause tun kann mit einer Batterie, ist ein Punkt. Aber du brauchst auch was für den Tag, wo halt kein Wind geht und keine Sonne scheint. Und das heißt, du wirst in irgendeinem Medium speichern müssen. Und ob das dann Wasserstoff ist, kann man drüber streiten, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, wobei es da noch nach unserer Meinung sehr viel zu tun gibt, weil die Wirkungsgrade sind überschaubar. Natürlich immer noch besser ein schlechter Wirkungsgrad als das Windkraftrad oder die PV-Anlage auszuschalten. Also dann ist auch 50% oder 60% aufzusammeln besser als null.
Patrick, was magst du?
Ja, keine Angst, ich gehe jetzt nicht auf die Ernährungsformen ein.
Ach, können wir einen ganzen Podcast füllen.
Nee, das ist nicht mein Ziel, da irgendjemanden zu bekehren. Ja, also mein Beitrag mehr oder weniger dazu ist, im privaten Bereich einfach bewusst zu leben. Die Reise muss jetzt nicht unbedingt nach Amerika sein oder, keine Ahnung, Afrika, wo man extra mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen muss. Da bin ich eher mit dem Auto unterwegs und, keine Ahnung, Österreich oder sonst irgendwo, wo man auch ganz gut wandern kann und auch aufs Auto verzichten kann während des Urlaubs. Ja, allgemein Fahrrad versuche ich eigentlich möglichst viel zu verwenden. Und ja, jede Kilowattstunde sparen, die man daheim sparen kann.
Ja, Michael. Jetzt komme ich dran. Ja, ich
habe mir ganz vielleicht sollten wir mal so eine CO2-Bilanz pro Mitarbeiter aufmachen.
Das wäre interessant. Ja, bestimmt gut. Vielleicht. ja, bei mir ist schwierig. Das Thema Nachhaltigkeit tue ich mir teilweise ein bisschen schwer mit, muss ich fairerweise sagen. Es gibt Punkte, wo es bei mir ganz deutlich auch mit reingespielt hat. Das war zum einen neben meinen beschränkten Fahrfähigkeiten, dass ich mein Auto einfach eine Spur kleiner gewählt habe. Das war für mich ein Thema, wo es auch mit reingespielt hat, aber auch natürlich, dass ich beim Einparken jetzt nicht der Beste war. Ansonsten versuche ich im privaten Umfeld doch auch bewusstes Auto stehen zu lassen. Allerdings jetzt eher weniger wegen der Nachhaltigkeit, sondern weil ich da einfach eher auf mich selber auch achten möchte. Genau, du deutest gerade auf den Bauch. Da geht es dann eher um Schritte und Gesundheit. Ansonsten, ja, zu Flügen möchte ich mich nicht äußern. Da würde ich dann doch lieber an Flo weitergeben.
Ja, gut, wunderbar.
Naja, Moment.
Was
mache ich? Sehr geehrter Politiker.
Ja, obwohl ich nicht bei den Grünen bin, habe ich doch privat, wie du weißt, ja, sehr grünes Gewissen. Ich zum Beispiel, aber es ist jetzt leichtes zu sagen, Flugangst bedingt bin ich schon über 20 Jahre nicht mehr geflogen. Ich fahre jedes Jahr.
Da gab es ja nachher
da gab es es nicht, da habe ich schon gelebt quasi. Ja. Also von daher, ja. Und was ich im privaten Umfeld aus meiner Sicht am größten Beitrag leiste, ist aus meiner Sicht wichtig das Thema Regionalität. Und ich habe, ist ja wegen so mein Hobby, weißt du ja auch, ne, Garten, also alles, was so draußen passiert. Ich habe meinen Garten auch, um die heimische Artenvielfalt zu stärken, als Naturgarten angelegt. Und
das heißt, du mähst die Wiese nicht oder was?
Alle verschiedene Dinge.
Okay.
Wurden ja dafür auch ausgezeichnet sogar. Also ich finde es immer, ja, muss ich jetzt doch mal erwähnen, ich finde es immer wichtig, man soll bei sich daheim anfangen und da viele Dinge umsetzen, da kann man kleine Dinge schon bewegen. Ne? Finde ich immer schöner als andere aus meiner Sicht zu belehren.
Ich habe auch noch was, was du vielleicht auch hast. Ich trinke auch eigentlich nur regionales Bier aus der Glasflasche.
Da bin ich auch bei dir.
Auch noch mal kurz
und ist sogar vegan.
Ja, das wollte ich noch mal kurz anbringen.
Auch wenn ich da, sonst nicht vegan lebe.
Ja.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Aber ja, Regionalität ist oft wichtiger als alles andere. Ne?
Beziehungsweise hat ja dann auch den nachhaltigen Ansatz.
Ja, ja, aber eigentlich ja, bedient nicht nur Nachhaltigkeit, was das Thema Umwelt, Natur angeht, sondern viele andere Dinge. Ne? Wenn man nachher regional kauft, unterstützt mehr auch die Leute vor Ort. Das ist ja auch alles so ein Thema, das damit reinspielt.
Und ein schöner Aspekt, wo der Tom ja auch gebracht hat und gleichzeitig haben wir ja auch das Thema, uns da auf der Arbeit mit dem Thema auch zu beschäftigen, wo dann auch nochmal eine ganz andere Skalierung dann reinkommt. Und da wir insgesamt als Gesellschaft dann einen Weg bestreiten können, wo wir hoffentlich dann auch für nachfolgende Generationen vielleicht noch ein bisschen was übrig lassen. Das ist die Hoffnung.
Ja. Und beim Thema Klima spielt ja auch immer das Thema Artenschutz. Deswegen pflegt eure Gärten daheim naturnah und tut da was für den Artenschutz.
Keine Steinwiesen.
Das wäre sehr gut. Das ist mir ein persönliches Anliegen.
Haben wir noch was?
Wir hätten noch so viel, aber ich glaube, wir machen da nochmal, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde.
Dann machen wir noch das Ding mal, vor allem war es ja entgegen unserer normalen Verhaltensweise strotzend vor Inhalt.
Ja. Sehr gut, finde ich auch mal sehr gut.
Ja,
war ungewohnt. Wir laden euch wieder mal ein. Der Tom war schon das zweite Mal da, der Patrick hat jetzt auch ein bisschen die Scheu verloren, habe ich gemerkt.
Hat sich gefallen,
Patrick? Hat sich ganz wohl gefühlt,
so
nach und nach.
Okay, gut.
Dann greifen wir das andere Thema beim nächsten
Mal auf. Alles klar, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören an, falls jemand zugehört hat.
Bestimmt.
Ja, irgendeine.
Ja.
Allein die zwei, wenn sie es ja vielleicht mal anhört.
Genau. Ja, wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt, meldet euch bei uns. Wir freuen uns. Ich bedanke mich auch nochmal bei euch beiden. Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
Das und Gleiche und wir bedanken uns für die Einladung und kommen gerne auch mal wieder.
Ja, ich merke schon.
Ja, danke. Ich würde auch mal wieder gerne kommen.
Ja, also. Ja,
wunderbar.
Und danke für die Treue schon für die 25. Folge.
Damit genau. Heute kleines gerechnet. Jubiläum. Aber leider gab es kein Geschenk.
Im Herzen.
Ja, ich habe ja extra noch frisches Wasser geholt.
Ja, stimmt.
Also, euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Genau.
Bis dann.
Danke. Ciao.